Der Halleluja ist ein Gottesleben. Ich habe das Geld mir mitsehen. Ich bin kein Kind, kein Sklave mehr der Angst. Und ich habe diese Tage wirklich noch mal so ganz gedacht, mit der Geld sprach das eben auch an. Ja, es wird uns im Moment überall Angst gemacht. Ich habe gestern gelesen in der FAZ online, da stand dann so: Ja, ein Einkaufszentrum ist ja der ideale Platz für Islamisten, einen Anschlag zu begehen. Und dann stand so ganz klein dann: Ja, aber da steht ja noch alles gar nicht fest. Aber wir machen erst mal alles. Und wir müssen keine Angst mehr haben. Ich würde gerne am Anfang zu dem beten, der es ermöglicht, dass wir ohne Angst leben, weil er ist unser Grund, denn er ist unser Feld.
Ja, Jesus Christus, wir loben und wir preisen dich, Jesus. Jesus, du hast auf Golgatha alles erkauft, Jesus. Und du hast alle Macht. Und Jesus, ich weiß, dass es dich traurig macht, Jesus, dass du weinst, wenn du diese Erde siehst, wenn du siehst, was passiert. Aber Jesus, ich weiß auch, dass du bist derjenige bist, der die Hoffnung gibt, Jesus, der die Kraft gibt, Jesus, und der alle Angst wegnimmt, Jesus, weil du gesiegt hast, Jesus. Wir preisen und loben deinen wunderbaren Namen, Jesus, König aller Könige und Herr aller Herren. Du bist anbetungswürdig, du bist groß und du bist herrlich, Jesus, und zu dir kommen wir, Herr. Amen. Ja, Angst ist nebenbei ein unheimlich gutes Mittel, um Menschen zu führen, um Menschen zu manipulieren. Und das tun die Medien und das tun die Menschen, das versuchen die Terroristen, sie versuchen es einfach, uns zu manipulieren, den Menschen Angst zu machen, in ihr Leben hineinzugreifen. Das versuchen Chefs manchmal im Kleinen, ja, indem sie Druck auf die Mitarbeiter ausüben, indem sie so ein bisschen sticheln. Angst ist ein wahnsinniges Mittel und Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ich habe die Angst besiegt. Geht hin, habt meinen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und Frieden ist einfach das Gegenteil von Angst. Ja, wenn wir Frieden haben, dann ist die Angst weg. Ich bin einfach immer wieder fasziniert, wie Gott wirklich die Dinge führt und einfach auch, ja, weil auch die Lieder, die so einfach so gut passen und auch zu dem, was heute in der Predigt kommt, denn ihr werdet das sicherlich gleich merken. Aber zu Beginn möchte ich einfach mit euch ein bisschen locker einsteigen und möchte euch einfach mal zwei Quizfragen stellen. Mal sehen, wie fit ihr seid. Also da kommt ein taubstummer Mann in einen Drogeriemarkt und der möchte eine Zahnbürste kaufen. Wie stellt er das an? Ja, ich sehe das hier. Ja, genau, ne? Ihr macht das schon ganz richtig. Der zeigt einfach, wie man seine Zähne putzt und schon wissen die Leute, dass er eine Zahnbürste kaufen will. Das war echt gut. Mal gucken, ob er die zweite auch so wunderbar bewerkstelligt. Da kommt ein Blinder zum Optiker und der will eine Sonnenbrille kaufen. Wie stellt der das an? Nein, das ist ganz einfach. Er sagt, ich will eine Sonnenbrille haben. Also wir haben manchmal so ganz komische Vorstellungen, auch über Menschen, auch gerade über Dinge, die ja vielleicht zum Beispiel Blindsein angeht. Ich möchte heute gerne mit euch ein Stückchen ums Sehen und ums Blindsein nachdenken. Wir schauen uns einfach mal an, zuerst mal ein paar Fakten zum Thema Blindheit. Die Quelle ist die Woche des Sehens von der Christoph-Blinden-Mission. Als blind gilt, wer selbst mit Brille oder Kontaktlinsen weniger als 2% sieht, als der Durchschnitt. Aber Brille und Kontaktlinsen sind tatsächlich schon im größten Teil der Welt echt Luxus. Das gibt es nicht. Und in Deutschland leben ungefähr 145.000 Menschen, die blind sind. Und weltweit ca. 37 Millionen. Wir können uns das schwer vorstellen. Ja, nichts zu sehen, wenn ihr die Augen schließt und ihr müsstet euch durch die Gegend bewegen. Von diesen 37 Millionen Blinden leben rund 90% in Entwicklungsländern. Von diesen 90% bleibt 90% der blinden Kindern der Schulbesuch verwehrt. Was vielleicht dem einen oder anderen hier von den Schülern gar nicht so schlimm vorkommt. Ja? Aber ich glaube, das ist schrecklich, wenn man sich das überlegt, nicht in die Schule gehen zu können, nichts lernen zu können, nicht lesen und schreiben zu können. 80% der Erwachsenenblinden sind arbeitslos. Einfach, weil sie keine Möglichkeit zur Ausbildung haben. Und viele Kleinkinder, die erblinden, sterben innerhalb weniger Jahre. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt auch, Mensch Stefan, warum erzählst du uns das? Wolltest du jetzt hier für die Christoph-Blind-Mission werben oder dafür, dass wir spenden? Ich glaube, dass das immer gut ist. Aber warum ich euch das erzähle, ist, weil viele dieser Erblindungen heutzutage überhaupt nicht notwendig wären. Die wären nicht nötig. Wenn die Menschen eine ausreichende medizinische Versorgung hätten, wenn sie eine vernünftige ausreichende Ernährung hätten, eine gesunde Ernährung, Aber das, was wir heute sehen in den Entwicklungsländern, das ist so vielleicht die Situation, wie sie zur Zeit Jesu war. Bei uns sind wir medizinisch gut gerüstet und können ganz viel tun. Aber zur Zeit Jesu gab es eine Menge Menschen, die blind waren. Und wer blind war, war verdammt dazu zu betteln. Es gab keine Arbeit, es gab keine Ausbildung. Es ist ganz anders, als wir es in unserer Zeit kennen. Es ist so wie heute in den Entwicklungsländern. Derjenige musste am Straßenrand sitzen. Er musste um Almosen betteln. Er war darauf angewiesen, dass die Menschen ihnen etwas Gutes taten. Und häufig fand man diese Blinden am Eingang des Tempels. Sie saßen dann da in der Hoffnung, dass die Menschen, die Gott suchen, vielleicht barmherziger sind als die anderen. Und doch war es so, dass Blinde in der Gesellschaft ausgestoßen waren. Sie waren verachtet, sie waren missachtet. Vielleicht können wir uns das schlecht vorstellen, aber wenn wir die Geschichte in Markus 10 lesen von diesem blinden Bettler, von diesem Bartimäus, der saß am Straßenrand und er hörte, dass Jesus vorbeikam und er rief, er fing an zu schreien, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Er hatte gehört, dass Jesus ihm helfen kann. Und anstatt die Menschen ein bisschen Platz machen, dass Jesus zu ihm kann, ja, dann lesen wir da, doch von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle stille sein. So waren die Menschen damals und glaubt mir, die Menschen sind heute nicht anders. Wer das glaubt, dass die Menschen besser geworden sind im Laufe der Geschichte, der sollte mal wirklich Geschichtsbücher studieren. Und wie Michael eben sagte, es geht eigentlich immer schlimmer. Und wenn wir denken, schlimmer geht nimmer, dann merkt man einfach, es geht doch noch. Aber ich möchte mit euch eine andere Geschichte von einem anderen Blinden lesen. Und von diesem Blinden können wir eine Menge lernen. Dieser Mann war von Geburt an blind. In Johannes 9, in den Versen 1 bis 3, heißt es, unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind ist? Wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Und Jesus sagt daraufhin, es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Ich finde das eine faszinierende Geschichte. Eigentlich fängt die Geschichte ziemlich banal an, wie so viele Geschichten, die wir in der Bibel lesen. Ja, eine so ganz alltägliche Situation. Und doch, denke ich, fängt diese Geschichte unendlich schön an. Und jetzt sagt ihr wahrscheinlich immer, Stefan, du hast nicht mal alle Tassen im Schrank. Was ist denn an der Geschichte schön? Da sitzt ein blinder Mann. Was ich schön an dieser Geschichte finde, ist, dass Jesus diesen Blinden sieht. Ja, allen Menschen ist der egal. Aber Jesus sieht diesen Blinden, der da sitzt, der noch nicht mal geschrien hat wie ein Bartimäus. Jesus sieht diesen Menschen, diesen verachteten Menschen. Von dem haben die Leute hinter vorgehandelter Hand wahrscheinlich gesagt, der ist selbst schuld an seinen Sünden, an seiner Krankheit. Der ist selbst schuld, dass er blind ist. Und wenn nicht er, seine Eltern. Glaubt ihr, dass das heute anders ist? Also es gibt faszinierende christliche Bücher darüber, die schreiben dann, welche Sünde zu welcher Krankheit führt. Das ist unheimlich praktisch, wenn einer zu dir kommt und sagt, du, ich habe Krebs. Dann schlägt man danach und dann sagt man, ja, du hast die und die Sünde begangen, deswegen hast du Krebs. Oder du hast deswegen Kopfschmerzen oder du hast dieses oder jenes. Und ich glaube einfach, oder ich frage mich, ob es nicht vielleicht unsere tiefe Selbstgerechtigkeit ist, die uns dazu treibt, so über Menschen zu denken. Ich bin ja gesund, ich bin es nicht. Aber ich bin ja gesund und der andere ist krank. Das muss daran liegen, dass Gott mich viel mehr liebt, weil ich so gerecht bin. Ich bin so gut, das habe ich mir verdient und der nicht. Aber Jesus sieht diesen Blinden. Und er sieht ihn an voller Barmherzigkeit und voller Güte. Und Jesus ist traurig darüber. Ihm tut es weh, dass dieser Mensch leidet. Und das tut ihm heute noch weh. Und so wie Jesus diesen Blinden in seiner Krankheit sieht, sieht er dich. Er sieht dich heute Morgen hier sitzen oder er sieht dich im Internet. Er sieht dich vor deinem PC, vor deinem Tablet, wo immer du sitzt. Er sieht dich und er kennt all dein Leiden. Und glaub mir, es tut ihm weh. Er leidet darunter. Er sitzt nicht da und lächelt selbstgerecht. Jesus leidet, dass die Menschen leiden. Wir lesen es auch immer wieder in der Bibel. Er kennt deine Krankheit, er kennt deinen Kummer, er sieht dich in deiner Verlorenheit. Er sieht diesen blinden Mann. Und Jesus erteilt allen unsinnigen Überlegungen zu seiner Krankheit eine Abfuhr. Und was mir so aufgefallen ist, dass es Jesus überhaupt nicht um die Ursache der Krankheit geht. Also auch heute gibt es im Bereich, so ich sag mal, psychologische Seelsorge, vieles, was so aus der medizinischen Seelsorge hineingebracht wird, müssen wir erstmal suchen und gucken und was das alles ist. Jesus interessiert die Ursache der Krankheit nicht. Jesus interessiert nur eins, nämlich, dass an diesem Menschen Gottes Kraft offenbar wird. Jesus will nur eins, dass dieser Mensch gesund wird und Jesus und Gott dadurch verherrlicht werden. Diesem armen Mann soll geholfen werden. Und das ist Jesus. Heute liegt es ihm noch ganz auf dem Herzen, dass den Menschen geholfen wird. Dann lesen wir in den Versen 6 und 7, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, sehr appetitlich, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Siloah und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht und als er von dort wegging, konnte er sehen. Starke Geschichte, Halleluja, oder? Gott ist gut. Ist das nicht eine total krasse Geschichte? Stell dir vor, du bist blind und dann kommt so ein Typ daher, den du nicht kennst. Ja, und dann schmiert er dir, was du ja nicht mehr mitkriegst, so sehend, auf einmal schmiert er dir so eine Pampe auf die Augen aus Erde und Speichel. Lecker. Und wahrscheinlich, das haben lesen wir zumindest nicht, hat Jesus nicht mal irgendwas dazu gesagt oder erklärt. Es war für den wahrscheinlich irgendwo eine ganz absurde Geschichte. Und dann dachte ich jetzt wieder an den Bartimäus. Der Bartimäus ruft, Herr, hilf mir, mach mich sehen. Und Jesus macht ihn sehend, fertig. Und bei diesem Blinden schmiert er in den Brei auf die Augen und nichts passiert. Der ist genauso blind wie vorher. Und Jesus sagt zu ihm, jetzt gehst du erstmal zum Teich und wäsch dich. Aber warum tut Jesus das? Und dann habe ich so gedacht, gab Gott mir also auch wirklich dieses, Jesus will, dass der Blinde sehend wird. Natürlich will er, dass er sehend wird. Der soll ja auch gucken mit seinen Augen. Aber Jesus will, dass der Blinde sehend wird, und zwar in doppelter Hinsicht. Geh zum Teich Siloah und wasch dir das Gesicht. Und hier sehen wir etwas, wo wir uns eine riesen dicke Scheibe von abschneiden können. Also zumindest für mich. Ihr seid wahrscheinlich viel weiter, denke ich. Der Blinde sieht nämlich, obwohl er nicht sieht. Das Augenlicht hat er nicht. Er ist blind, aber er sieht die Autorität Jesu. Und er sieht die Vollmacht, die dahinter steht. Und er glaubt Jesus. Er glaubt einfach, weil Jesus sagt, geh zum Teich. Und er fragt nicht, warum soll ich denn da zum Teich gehen, was ist denn los? Und Herr, geht das nicht irgendwie anders? Und ja, ich habe von den Wundern gehört, die du getan hast. Du kannst doch sofort und ne, mach doch mal. Und nein, er glaubt Jesus, obwohl alles ganz anders aussieht. Und so witzig das ist, ne, er sieht ja nicht, aber es sieht alles ganz anders aus. Er ist immer noch blind, aber er ist gehorsam. Er ist gehorsam und er geht einen, meiner Meinung nach, wirklich irren Glaubensschritt. Ja, mit dieser Pampe auf den Augen geht er durch Jerusalem zum Teich Siloah. Einfach nur, um sich dort zu waschen, so wie Jesus es gesagt hat. Wie sieht das denn bei uns aus? Ja? Warst du schon mal krank? Bist du zu den Ältesten gegangen? Hast für dich beten lassen oder zum Gebetsteam hinten? Mit dem Glauben, dass du gesund wirst und die beten für dich? Ja, und irgendwie sieht das gar nicht danach aus, als wärst du gesund. Was ist, wenn die Ältesten für dich gebetet haben oder das Gebetsteam oder vielleicht sogar ein Prediger mit Heilungsgabe, ja, wo du voller Hoffnung hingelaufen bist? Sie haben für dich gebetet und du bist nicht gesund. Gehst du enttäuscht weg? Ja, einfach so. Enttäuscht? Enttäuscht von Gott? Jetzt bin ich nicht gesund geworden. Das war es nicht. Gott will nicht, dass ich gesund werde. Und jetzt sage ich dir was ganz Verrücktes. Wenn du enttäuscht bist von Gott, dann solltest du wirklich dankbar sein. Du solltest Gott auf den Knien danken, dass du enttäuscht bist von ihm. Warum? Wenn wir uns das Wort enttäuscht angucken, dann steht da enttäuscht. Der Duden umschreibt es mit dem Wort der Illusion beraubt. Aber glaub mir, das war nicht eine Illusion, die jetzt weg ist. Eine Illusion, die jetzt weg ist, sie kam nicht von Gott. Es ist dein falsches Bild von Gott, was weg ist. Und deswegen darfst du Gott dankbar sein. Denn wenn du nämlich enttäuscht bist von Gott, wenn deine falschen Vorstellungen von Gott weg sind, dann besteht endlich die Möglichkeit, dass du Gott so kennenlernst, wie Gott wirklich ist. Diesen Gott kennenzulernen, der dich von ganzem Herzen liebt und der so ein Erbarmen mit diesem Kranken hat. Und der ein Erbarmen mit jedem Kranken hat und mit jedem Menschen, der vom Satan gequält wird. Egal wie. Jesus will, dass du sehend wirst. Er will, dass du seine Gnade erfährst und seine Gnade siehst. Was wir einfach bei diesem Blinden sehen, ist, dass Jesus dich sieht. Er sieht den Blinden, auch wenn die anderen dich meiden. Er sieht dich in deiner Not, auch wenn die anderen dich meiden. Wenn keiner mehr kommt und dir helfen will oder helfen kann. Jesus sieht, wenn du krank bist, und er will es ändern. Er will es ändern. Er hat Erbarmen mit dir, genauso wie mit diesem blinden Mann. Jesus hat sich nicht geändert. Und alle, die sie zu ihm brachten, die zu ihm kamen, heilte er. Und was ich an diesem Blinden so faszinierend finde, ist diesen Glauben, den er hat. Diesen Glauben zu gehen, obwohl alles so anders aussieht. Jesus, hättest du machen können wie beim Bartimäus. Ich habe da was gehört. Ja, andere Blinde hast du sofort geheilt. Und ich kann nichts sehen. Mich schickst du hier durch die Gegend. Der Glaube und das Vertrauen dieses Mannes wird belohnt. Und ich habe mir vorgestellt, wie schrecklich dieser Gedanke wäre. Stellt euch vor, ihr seid der Blinde und Jesus sagt, geht zum Teich. Und er sagt, nee. Also jetzt habe ich schon so viel durchgemacht, aber ich gehe nicht. Oder unterwegs vielleicht zu sagen, oh, das ist so weit zum Teich, das ist so heiß heute. Und das bringt doch sowieso nichts. Ja, es wirkt doch nichts. Nichts ist passiert. Jesus hat mir das Zeug auf die Augen geschmiert, ich bin nicht sehend geworden. Nichts passiert, ich höre jetzt auf, ich setze mich hier an den Straßenrand und bettel weiter. Da weiß ich wenigstens, was ich habe. Was wäre, wenn dieser Blinde unterwegs aufgegeben hätte? Er wäre blind geblieben. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Hebräer 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg. Diese Situation, dass der Blinde gegangen ist, das war das, und dann sein Gesicht gewaschen hat, war das erste Mal, dass der Blinde sehend wird. Ich habe eben gesagt, Gott, Jesus wollte, dass er zweimal sehend wird. Das war das erste Mal. Ganz, ganz wichtig ist nämlich, dass dieser Mann keine Angst gehabt hat. Das, was ihn abgehalten hätte, weiterzugehen oder überhaupt zu gehen, wäre die Angst gewesen vor der Enttäuschung, dass nichts passiert. Wenn ich da jetzt zum Teich gehe, und was ist, wenn ich nicht gesund werde? Dann bin ich umsonst zu diesem Teich gelaufen. Die Blamage erspare ich mir lieber. Alle werden mich auslachen. Wie konntest du dir von diesem Prediger den Brei auf die Augen schmieren lassen und da zu dem Teich hingehen? War doch klar, dass das nichts wird. Und diese Angst lähmte, hätte ihn gelähmt und er wäre sitzen geblieben. Angst endet dort, wo Vertrauen und Glauben beginnen. Da ist die Angst weg. Und was der Blinde hier sieht, ist etwas, was der Prophet Jesaja in Kapitel 53, Vers 5 vorausgesagt hat. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Geheilt in Jesu Wunden. Und die Heilung dieses Mannes, die führt einfach zu heftigen Diskussionen. Überall dort, wo Gott eingreift, werden wir erleben, dass die Menschen darüber diskutieren. Und glaubt mir nicht, es ist nicht so, dass die Menschen alle sagen, oh, gepriesen sei Gott, das ist ja toll. Selbst die, die es besser hätten, besser wissen müssen. Gerade bei den Pharisäern, die eigentlich wissen, dass Gott allmächtig ist, heftige Diskussion. Sie greifen den Geheilten an. Sie unterstellen ihn, er wäre überhaupt nicht blind gewesen. Ja, ey, ob du das wirklich bist, ja, du und blind gewesen, nee, das kann gar nicht sein. Die verhören die Eltern dieses Mannes, lassen sie extra kommen und sagen, hör mal, ist das euer Sohn, war der wirklich blind? Ja, der war blind von Kindesbeinen an. Ja, und wie ist der gesund geworden? Und die Eltern haben Angst und sagen dann, naja, frag ihn selber, er ist erwachsen. Eine ganz, ganz skurrile Situation im Tempel. Und sie beschuldigen Jesus, dass er am Sabbat geheilt hat und dass der überhaupt nicht von Gott kommen könne. Ja, jemand, der sündigt, der kann nicht von, ja, jemand, der sowas tut und der hat gesündigt, der kann nicht von Gott kommen. Aber bei diesem blinden Mann hat das Wunder seine Wirkung getan. Er bezeugt einfach, dass Jesus ihn geheilt hat. Das war Jesus, der hat mich geheilt. Und er sagt etwas, sagt, wenn jemand diese Wunder tut, der muss doch von Gott kommen. Habt ihr jemals gehört, dass jemand Blinde sehend macht, wenn nicht Gott? Und er kann nicht anders, als davon zu berichten. Und er erzählt es einfach rum. Und wenn ich ehrlich bin, vermisse ich das manchmal bei uns. Ich erlebe das auch einfach im Gebetsteam, dass Menschen gesund werden. Dass Gott sie einfach heilt. Einfach so, nicht vielleicht erst zum Teich laufen. Und dann vermisse ich manchmal die Zeugnisse. Ich denke, wo ist das? Warum erzählen wir nicht davon, wenn Gott das getan hat? Vielleicht wollen wir erstmal ein bisschen abwarten. Oh, mal gucken, ob sich das auch hält. Ich kann ja erstmal ein bisschen sehend durch die Gegend laufen. Und wenn ich in 3 Monaten immer noch sehen kann, dann kann ich auch mal sagen, hey, Gott hat mich geheilt. Auch das hat was mit Vertrauen und mit Glauben zu tun. Oder ist es vielleicht die Angst, die mich treibt, dass ich einfach sage, ich bin mir nicht so sicher. Nicht, dass ich mich blamiere. Glaub mir, du kannst dich nicht blamieren. Weil Gott dahinter steht. Und wenn wir dann die Pharisäer angucken, vielleicht finden wir auch manchmal welche unter uns, die hat das einfach voll genervt. Schon wieder so einer, der was erzählt, dass was Tolles passiert ist. Und vielleicht ist es auch da manchmal, mir ist das noch nicht passiert. Ich bete schon so lange, bin noch nicht gesund geworden. Ja? Vielleicht kommt da sowas wie Neid auf. Anstatt, dass du dich mit demjenigen freust, der geheilt worden ist. Und dass du dich darauf freust, dass du der Nächste bist. Und dass du das glaubst, dass du der Nächste bist. Und dass das bei dir passieren wird, so wie Jesus es verheißen hat. Und was mir noch aufgefallen ist an dieser Stelle, die Pharisäer schmeißen den Mann aus dem Tempel raus. Das war bestimmt keine tolle Situation, aber Jesus sieht auch das. Und selbst da, wo die Menschen vielleicht angenervt sind von dir, sieht Jesus dich. Und dich im Internet und jeden Einzelnen hier. Jesus sieht dich. Und da heißt es in den Versen weiter, 35 bis 38, Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen hatten. Und als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sage mir, wer es ist, erwidert der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Es ist der, der mit dir redet. Und da rief der Mann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor Jesus nieder. Starke Geschichte. Vor allem eine total interessante Situation. Ich weiß nämlich noch nicht mal, ob der Mann Jesus überhaupt erkannt hat. Schließlich war der blind, als Jesus ihm den Brei auf die Augen schmiert und er ist zum Teich gedackelt. Ja, und Jesus war ganz woanders. Wusste der überhaupt, wer Jesus war? Und jetzt begegnet ihm Jesus und stellt ihm die alles entscheidende Frage seines Lebens. Und diese Frage, die er ihn stellt, glaubst du an den Menschensohn, glaubst du an Jesus Christus? Das ist die alles entscheidende Frage im Leben eines jeden Menschen, nicht nur bei diesem Blinden. Und jetzt wird der Blinde das zweite Mal sehend. Jetzt sieht er mit seinen inneren Augen. Er erkennt Jesus als den Christus. Glaubst du an den Menschensohn? Er erkennt, dass Jesus eben nicht nur der ist, der die Macht über Krankheit hat und ihn geheilt hat, sondern er erkennt, dass Jesus der Verheißene ist, dass Jesus der Messias ist, dass Jesus der Christus ist. Er erkennt Jesus als seinen ganz persönlichen Retter. Und das ist nochmal eine Stufe höher. Und das ist das zweite Sehen, was Jesus wollte. Und das ist eigentlich noch das viel Wichtigere. Und das sagt sich so leicht. Gerade wenn Menschen krank sind, dann sagt man, Mensch, dass du Jesus erkannt hast, das ist viel wichtiger. Ja, es ist es, aber das ist nicht alles. Glaube mir, es ist nicht alles. Und da erlebt der Mann nämlich genau das, was der Jesaja vorausgesagt hat in seiner Prophetie. Was er gesehen hat von Gott und was er gesagt hat. Und dass das nicht nur in Teilen zutrifft. Das Wort Gottes ist nicht nur in Teilen wahr, wo du das mit deinem Kopf begreifst oder wo du das vielleicht schon gesehen hast. Sondern das Wort Gottes ist in seiner Gänze wahr. Es ist das vollkommene Wort Gottes und es ist vollkommen wahr. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und bitte streicht nicht die Hälfte weg davon. Schön, dass der Blinde erst sehend geworden ist. Ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Und noch wunderbarer, dass er gerettet worden ist. Aber er hat beides erlebt. Und Jesus sagt, ja, und wir lesen es in seinem Wort, wir sollen kommen und schmecken und sehen, wie barmherzig der Herr ist. Was willst du erleben davon? Reicht dir die Hälfte? Er hat die Heilung seiner Krankheit erfahren und jetzt erlebt er auch noch die Befreiung vom Lohn der Sünde und die Befreiung vom ewigen Tod. Ist das nicht großartig? Ist das nicht großartig? Vielleicht ist ja bei uns diese Reihenfolge des Sehendwerdens ganz anders. Ich denke, die meisten hier haben Jesus schon als ihren Retter angenommen. Aber ich glaube auch, dass dir vielleicht so das richtige Vertrauen fehlt. So dieses richtige tiefe Vertrauen, dass Jesus positiv in dein Leben eingreift. Du hast dich längst arrangiert mit deiner Krankheit. Du hast dich arrangiert mit deinen Sorgen. Du hast dich arrangiert mit deinen Nöten, mit deiner Arbeitslosigkeit, mit deiner Depression. Du hast dich arrangiert mit allem, was der Teufel in diese Welt hineingebracht hat. Hör auf damit. Hör auf, dich damit zu arrangieren. Jesus will positiv in dein Leben eingreifen. Er will dir aus deinen Problemen heraushelfen. Und er will dich auch noch heilen. Vielleicht hast du auch Jesus schon als deinen Retter angenommen. Noch nicht angenommen, meine ich. Aber vielleicht hast du schon Wunder erlebt. Auch das passiert, das haben wir ja bei diesem Blinden gesehen. Aber vielleicht traust du Jesus noch gar nicht so diesen Schritt zu, dass er dich auch noch retten kann. Ja? Weil du das ganz toll findest, was vor Augen ist und das andere noch nicht begreifst. Vertrauen und Glauben ist eine Sache, die muss man wollen. Die muss man wirklich wollen. Das ist eine Entscheidung. Glauben und Vertrauen ist kein Gefühl. Ah, dem kann man vertrauen. Das habe ich so im Bauch. So. Ja. Es ist eine Entscheidung. Willst du jemandem vertrauen? Willst du Jesus vertrauen? Und wie wir das bei dem Blinden gesehen haben, kann ich vertrauen, ohne zu sehen mit meinen Augen. Denn eins ist ganz verrückt. Unser Glaube endet dort, wo wir sehen. Unser Glaube endet dort, wo wir sehen. Wir wollen alle dahin kommen. Wir wollen alle hinkommen vom Glauben zum Schauen, so sagt es die Schrift. Aber unser Glaube endet dort. Warum? Weil wenn wir es gesehen haben, ist es eine Gewissheit. Ich muss nicht mehr glauben, dass ich gesund werde, wenn ich gesund bin. Ich muss nicht glauben, dass Jesus wiederkommt, wenn ich mit ihm in die Wolken in Schwebe um den Himmel angekommen bin. Dann müssen wir nicht mehr glauben. Und deswegen ist das so unsinnig, wenn wir immer auf das schauen, was wir schon gesehen haben oder jetzt gerade sehen. Und ich höre ganz viele Christen, die sagen, ja, wenn ich jetzt geheilt wäre, dann könnte ich glauben. Ja? Wenn mein Krebs jetzt weg wäre, dann könnte ich glauben, dass Jesus Kranke heilt und mich heilt. Dann könnte ich es glauben. Nee, dann glaube ich es nicht mehr, dann weiß ich es, dann habe ich es erlebt. Satan macht uns nämlich glauben, dass all die Enttäuschungen, die du erlebt hast, es rechtfertigen, dass du Jesus nicht mehr vertraust. Ist das nicht bekloppt? Dass wir das glauben, dass unsere Enttäuschungen dort, wo wir ein falsches Bild von Gott haben, was zerbrochen ist, dann glauben wir auch noch, es rechtfertigt, dass wir Jesus nicht vertrauen. Wenn das alles nicht gewesen wäre, ja, dann könnte ich glauben. Wenn ich das sehen würde, ja, dann könnte ich glauben. Nein, du glaubst dann nicht. Und wenn wir nicht glauben, dann berauben wir uns des Segens und des Guten, was Gott für uns bereithält. Wir kommen gar nicht dahin, dass wir das vom Tisch Gottes nehmen können. Denken wir einfach nochmal an diesen blinden Mann. Der war von Geburt an blind. Also ich gehe mal davon aus, da er als Erwachsener beschrieben wird, war der wahrscheinlich mindestens 18 Jahre blind. Und seine Erfahrung lehrt ihn total etwas anderes, als dass Jesus heilt und dass Gott gut zu ihm ist. 18 Jahre in Finsternis und Betteln. Und doch geht dieser Mann zum Teich. Er geht, obwohl er nichts sieht. Und er wird geheilt. Einfach, weil er Jesus vertraut hat. Ich habe einen total interessanten Satz gefunden, als es um das Vertrauen ging. Da heißt es, in dem Moment, wo wir testen, ob wir anderen vertrauen können, finden wir heraus, dass wir ihnen nicht trauen. Weil hier haben wir mit dem Grundsatz gebrochen, das Vertrauen, das ist ein Vorschuss, den ich dem anderen gebe. Das ist eine Entscheidung. Wenn du Gott vertrauen willst, dann warte nicht darauf, dass sich Gott dir bewiesen hat, in seiner Größe und Herrlichkeit. Entscheide das, dass du ihm vertrauen willst. Denn wenn du es testen willst, traust du ihm schon nicht. Nicht, dass Gott nicht größer ist und dir auch da entgegenkommt. Aber es ist ein Zeichen von Misstrauen, wenn wir Gott sagen, naja, mach mal erst, dann glaube ich. Und die Frage, die ich einfach euch stellen möchte, ist, kennst du Jesus überhaupt schon? Ist Jesus dir begegnet und hat Jesus dir diese alles entscheidende Frage gestellt, die er diesem Blinden gestellt hat? Glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an Jesus Christus? Hat Jesus dir diese Frage gestellt, die dein ganzes Leben verändert? Die alles auf den Kopf stellt? Die dir eine Perspektive gibt für die Zukunft über deinen Tod hinaus? Aber die nicht eben nur eine Hoffnung in die Ferne ist, sondern die eine reale Gegenwart Gottes in deinem Leben bedeutet, die dein ganzes Leben hier verändert, wo Jesus dich führt, wo Jesus dir die Angst nimmt, wo du in ein Einkaufszentrum gehen kannst, ohne die Angst, dass gleich einer mit der Flinte rumrennt. Dieses Vertrauen zu wissen, dass mein Leben in Gottes Hand ist und was immer mir in meinem Leben passieren wird, es entgeht Jesus nicht. Und er hat Erbarmen und Liebe zu mir. Lass uns einfach mal die Augen schließen. Und vielleicht hat Jesus dir gerade eben diese Frage gestellt. Vielleicht war Jesus es, der dir begegnet ist und gefragt hat, glaubst du an den Menschensohn? Glaubst du an Jesus Christus? Und vielleicht denkst du gerade, naja, ob Gott überhaupt vertrauenswürdig ist? Aber wenn nicht Jesus vertrauenswürdig ist, der aus lauter Liebe zu dir sein Leben gelassen hat, wenn nicht Jesus vertrauenswürdig ist, wer bitteschön ist es dann? Wer sollte vertrauenswürdig sein, wenn nicht Jesus, der dich so sehr liebt? Ich möchte dir Mut machen, Jesus jetzt anzunehmen. Jetzt in diesem Moment, wenn er vor dir steht, empfange Vergebung deiner Sünden. Und empfange ewiges Leben. Wenn du diese Frage jetzt bejahen möchtest, weil du dieses Ja noch nie gefunden hast, ja, Jesus, ich möchte an dich glauben, ich vertraue dir, dann heb einfach deine Hand. Wenn du jetzt Ja sagen willst zu Jesus, wenn du jetzt klar Schiff machen willst mit deinem Leben, jetzt, wenn du Vergebung deiner Sünden empfangen willst, dann hebe die Hand und sag, Jesus, da bin ich. Und auch ihr im Internet vor euren Geräten, wenn ihr den Stream guckt, wenn du Jesus nicht in dein Leben hineingelassen hast, dann sage jetzt zu ihm, ja, Jesus, ich will dir vertrauen. Du bist vertrauenswürdig. Hab einfach Mut, entgeh dieser Frage nicht. Renn nicht weg. Denke dran, was passiert wäre, wenn der Blinde Jesus nicht vertraut hätte. Aber auch ihr, die ihr schon Kinder Gottes seid, auch ihr könnt einen nächsten Schritt in eurem Glaubensleben tun. Es kommt überhaupt nicht darauf an, dass ihr viel Glauben habt. Ja, die Jünger kommen irgendwann mal zu Jesus und sagen, oh Herr, mehre unseren Glauben, wir wollen einen großen Berg Glauben haben. Und Jesus sagt darauf, den braucht ihr nicht. Wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, dann reicht er. Warum erteilt Jesus seinen Jüngern diese Abfuhr? Weil es nicht darum geht, dass du viel Glauben hast oder großen Glauben. Weil nicht die Menge zählt. Was zählt, ist, dass das Senfkorn voller Leben ist. Aus diesem Senfkorn wird ein großer, starker Baum, weil Leben in ihm ist. Und Jesus möchte, dass in deinem Glauben Leben ist. Aber in deinem Glauben ist kein Leben, wenn du still in deinem Kämmerlein deinen Glauben pflegst und wenn du nicht bekennst, was du glaubst. Wenn du aufhörst zu bekennen, dass du darauf vertraust, dass Jesus dich heilt, dass Jesus dich rettet, dass Jesus dir in deinen Schwierigkeiten hilft. Wenn du aufhörst, das zu bekennen, obwohl du es noch nicht siehst, wirst du es nicht erleben. Dein Glaube ist tot, wenn er sich nicht in dem widerspiegelt, was du sagst und was du tust. Aber wenn dein Glaube lebt, dann erwächst ein Großes aus ihm. Es ist deine Entscheidung und nur ganz alleine deine Entscheidung, dein Vertrauen zu Jesus zu erneuern. Wirklich heute Morgen zu sagen, ja Jesus, ich will dir neu vertrauen. Ich will nicht irgendwelchen Enttäuschungen hinterherlaufen. Jesus, ich möchte einfach, dass du meinen Blick reinigst, dass ich sehe, was du Gutes getan hast und was du Gutes mit mir vorhast. Denn wenn eins von unserem himmlischen Vater nicht kommt, dann ist das irgendetwas Schlechtes. Dem Vater des Guten, dem Vater des Lichts kommt nur Gutes und Licht in dein Leben hinein. Er will dir helfen. Vertraue ihm, dass er dir hilft. Unabhängig von dem, was du bisher erlebt hast. Vertraue ihm, dass er dir hilft. Unabhängig von dem, was du gerade denkst und siehst. Willst du ihm neu zeigen, dass du ihm vertraust? Wenn du diesen Schritt auf ihn zutun willst, wenn du im Glauben wachsen willst, dann heb jetzt die Hand. Ich würde gerne für euch beten, dass Jesus euch segnet, dass er euch neuen Mut macht, dass ihr das erlebt, wie wunderbar er ist. Tu du diesen ersten Schritt auf Jesus zu. Gib ihm diesen Vorschuss. Warte nicht darauf, dass endlich was passiert und dann zu sagen, ich glaube. Nein, du glaubst ja nicht, du siehst. Werf deinen Glauben nicht weg. Ich würde euch gerne segnen. Wer diese Entscheidung für Jesus getroffen hat, der sollte nachher einfach nach vorne kommen oder hinten zum Infopoint gehen. Du bekommst eine Bibel geschenkt. Du kannst noch mit jemandem beten. Und ihr, die ihr jetzt wirklich die Hand gehoben habt, um einfach diesen Bund neu zu schließen, neu zu sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich segne euch mit dieser Vollmacht, die Jesus euch verleiht. Jesus, der sagt in seinem Wort, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Welcher ist Christus? Dass dieser Vers wirklich, Philipper 4,13, dass er in dein Herz hineingebrannt wird, dass er dort nicht mehr wegweicht, dass du ihn jeden Morgen über deine Lippen aussprichst, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Und du wirst merken, wie die Kraft Jesu in deinem Leben regiert. Wie nicht mehr die Umstände regieren, sondern wie du über die Umstände regierst. In der Vollmacht, die Jesus dir verliehen hat. Und dann werden sich die Dinge in deinem Leben ändern. Nach Gottes wunderbarem Plan, nach seiner Güte und Treue. Ich sprach heute Morgen mit einem Bekannten über Niki Vujicic. Dieser Mann, der ohne Arme und Beine geboren wurde, der sich das Leben nehmen wollte, dessen Vater sich im Kreißsaal übergeben hat, als er seinen Sohn gesehen hat. Niki, der heute vor Tausenden und Abertausenden predigt über die Güte und die Liebe Gottes. Dieser Mann sagt, wenn ihr zu mir nach Hause geht und in meinen Schrank guckt, dann werdet ihr dort ein paar Schuhe sehen. Die stehen für den Tag dort, wo Gott mir meine Beine wiedergibt. Vertraust du? Jesus wird sich offenbaren an dir und er wird sich verherrlichen, wenn du ihm traust. Und ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr das erlebt. Wo der Glaube ist, hat die Angst keinen Raum mehr. Angst flieht, wenn wir glauben. Gott segne euch. Amen.